Erstes Kapitel. Professor Liedenbrock. Am 24. Mai 1863, eines Sonntags, kam ein Oheim, der Professor Liedenbrock, in hastiger Eile heim in sein kleines Haus Königstraße 19, eine der ältesten Straßen des alten Stadtviertels, zu Hamburg. Die gute Martha musste glauben, sehr mit dem Mittagessen in Rückstand zu sein, denn es fing eben erst an, auf dem Herde zu sieden. »Schön«, sagte ich, »aber wenn mein Oheim Hunger hat, wird der ungeduldige Mann Zeter schreien.« »Da ist ja schon, Herr Liedenbrock«, rief die gute Martha in Bestürzung, indem sie die Tür des Speisezimmers ein wenig öffnete. »Ja, Martha, aber das Essen darf schon noch etwas kochen, denn es hat eben erst auf der Michaeliskirche 13:30 geschlagen.« »Warum kommt aber Herr Liedenbrock schon heim?« »Er wird's uns vermutlich sagen.« »Da ist er.« »Ich flüchte mich, Herr Axel, Sie werden ihn zur Einsicht bringen.« Und die gute Martha eilte wieder in ihre Küche. Ich blieb allein. Aber einen zornigen Professor zur Einsicht zu bringen, war doch für meinen etwas schwankenden Charakter nicht möglich. Daher war ich im Begriff, mich glücklich wieder in mein Zimmerchen hinaufzubegeben, als die Angeln der Haustür knarrten, des Hausherrn lange Beine schritten geräuschvoll über die hölzerne Treppe quer durch das Speisezimmer hastig in sein Arbeitskabinett. Im Vorbeirennen warf er seinen Stock mit einem Nussknackerknopf in eine Ecke, seinen wieder den Strich gebürsteten Hut auf einen Tisch und rief laut seinem Neffen zu: »Axel, komm mir nach!« Ich hatte nur noch Zeit, vom Fleck zu kommen, als der Professor mit lebhafter Ungeduld mir zurief: »Nun, noch nicht hier?« Ich eilte ins Zimmer meines fürchterlichen Oheims. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch, ich geb's gerne zu, aber wofern er nicht, was sehr unwahrscheinlich ist, sich ändert, so wird er als ein schrecklicher Sonderling sterben. Er war Professor am Johanneum und hielt Vorträge über Mineralogie, wobei er regelmäßig ein- oder auch zweimal in Zorn geriet. Es kam ihm durchaus nicht darauf an, dass seine Schüler fleißig die Lektionen besuchten, noch dass sie aufmerksam zuhörten, noch dass sie Fortschritte machten. Diese Kleinigkeiten machten ihm wenig Sorge. Sein Vortrag war, wie die deutsche Philosophie sich ausdrückt, subjektiv für ihn und nicht für andere. Er war ein egoistischer Gelehrter, ein Wissensbrunnen, dessen Rolle knarrte, wenn man etwas herausziehen wollte, mit einem Wort, ein Geizhals. Es gibt in Deutschland manche Professoren der Art. Mein Oheim hatte leider keine leichte Aussprache, wenigstens wann er öffentlich sprach. Ein bedauerlicher Mangel bei einem Redner. Bei seinen Vorträgen im Johanneum blieb der Professor oft plötzlich stecken, er rang mit einem störrigen Ausdruck, der nicht von seinen Lippen wollte, einem Ausdruck, der sich sträubt und aufbläht, bis er endlich in der unwissenschaftlichen Form eines Fluchs herauskommt. Darüber arge Erzürnung. Nun gibt's in der Mineralogie viele halbgriechische, halblateinische Benennungen, die schwer auszusprechen sind, so holprig rau, dass sie für eines Dichters Lippen eine Pein sind. Ich will dieser Wissenschaft nichts Übles nachsagen, aber gegenüber von rhomboedrischen Kristallisationen, von retin-asphaltischen Harzen, von Geleniden, Fangasiden, Molybdaten, Tungstaten, Titaniaten und Zirkonen darf die geläufigste Zunge fehlsprechen. In der Stadt nun kannte man diese verzeihliche Schwäche meines Oheims, und man machte sich über ihn lustig. Man lauerte ihm auf, reizte ihn zum Zorn und lachte ihn aus, was auch in Deutschland durchaus nicht für anständig gilt. Und waren die Zuhörer Liedenbrocks stets zahlreich, so kamen sie meist deshalb, um sich an dem ergötzlichen Zorn des Professors zu belustigen. Wie dem auch sein mag. Mein Oheim war, das kann ich nicht genug betonen, ein echter Gelehrter. Obwohl er manchmal bei allzu barschen Versuchen seine Musterstücke zerschlug, verband er mit dem Genie des Geologen den Blick des Mineralogen. Mit seinem Hammer, seiner stählernen Spitzhaue, seiner Magnetnadel, seinem Lötrohr und Fläschchen Salpetersäure war der Mann sehr stark. Er verstand jedes beliebige Metall nach dem Bruch, Aussehen, der Härte, Schmelzbarkeit, dem Ton, Geruch oder Geschmack, ohne viel Bedenken in die Klassifikation der 600 jetzt bekannten Gattungen einzureihen.